So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Algorithmenveranstaltung. Gestern haben wir die Methoden kennengelernt. Also eine sehr naheliegende Idee, dass wir kleine Codestücke bestehend aus mehreren Zeilen von Befehlen zusammenfassen unter einem Namen und dann diesen Namen aufrufen an der Stelle, wo dieses Stückchen Code ausgeführt werden soll. Ja, das lohnt sich natürlich insbesondere dann, wenn wir mehrmals an verschiedenen Stellen unseres Programmes letztendlich dasselbe immer wieder tun wollen. Und dieses immer wieder tun wollen ist natürlich insbesondere oder profitiert insbesondere von dieser Möglichkeit, dass die Methoden Parameter haben. Ja, dadurch werden sie sozusagen parametrisiert. Sie bekommen also eine individuelle Sammlung von Daten zu Beginn. Die werden dann einmal als Call-by-Value von den aktuellen Parametern übertragen in die formalen Parameter. Ja, dann können die formalen Parameter im Rumpf dieser Methode leben. Und am Ende, wenn die Methode terminiert, dann wird alles wieder weggeräumt und von diesen Variablen, die nur in der Methode deklariert waren, ist nichts mehr übrig. Ja. Etwas ungewohnt ist vielleicht, dass die Methoden alle oder dass derselbe Name für eine Methode mehrmals verwendet werden darf, vorausgesetzt, die Sequenz der Parametertypen ist eine andere. Ja, also wir nennen jetzt den Namen der Methode und die Typen, die als Parameter erwartet werden, die Signatur. Und anhand der Signatur kann also der Compiler erkennen, welche der mehreren Methoden, die denselben Namen haben, hier jetzt gemeint ist. Ja, und gestern, als ich die eingeführt habe, bin ich ja von der ganz einfachsten Lage ausgegangen, dass wir in unserer eigenen Klasse unsere eigenen Methoden haben und die dann mit unserem eigenen Main aufrufen. Das heißt also, die Situation ist ja etwa so, wir haben eine Klasse, sagen wir mal prima, und in dieser Klasse haben wir jetzt eine Methode uns geschrieben, public static int f mit einem Parameter n beispielsweise. Im Rumpf dieser Methode passiert irgendetwas. Ist jetzt erstmal nebensächlich. Und dann haben wir ja noch eine Methode main. Das ist ja die, die immer startet, wenn wir die Klasse aufrufen. Public static void main string array argv. So, und da sehen Sie ja auch schon, main ist offenbar ja auch eine Methode, ja, die Parameter hat. Das sind nämlich die Daten, die Sie eintippen könnten auf der Konsole, aber die sollen uns ja jetzt im Augenblick nicht interessieren. So, und im Rumpf dieser Methode main können wir jetzt f aufrufen. Ja? Das heißt, wir können also jetzt sagen, Integer x ist gleich f an der Stelle 42. Ja? Das würde jetzt passen, weil ja 42 vom Typ Integer ist. Hier oben wird ein Integer-Ausdruck erwartet und deswegen wird jetzt der Rumpf hier ablaufen und dieser Rumpf, der muss natürlich mit einem Return enden. Ja, also hier ist, sagen wir mal, irgendeine Variable z eingeführt worden und ganz am Ende sagen wir dann Return z und dieses f von 42 wird also jetzt ein Integer-Wert zurückliefern. Und der wiederum ist jetzt gespeichert in der Variablen x, die aber nur bekannt ist in der Methode main. So, das heißt also, die kompakteste Form, Methoden zu verwenden, ist die, dass wir in derselben Klasse, in der unser main liegt, auch alle Methoden liegen haben, die wir selbst brauchen. Einfach aus Gründen der Übersichtlichkeit hätte man hier jetzt eine Reihe von Methoden und hier unten im Hauptprogramm würde man dann jeweils die Methode aufrufen. So, es wurde aber gestern auch schon gefragt, was durchaus möglich ist und was Sie demnächst auch immer wieder praktizieren werden, ist ganz einfach das Folgende. Sie haben eine Klasse, da ist nur das Main drin. Diese anderen Methoden sind da nicht drin, sondern Sie haben eine Klasse geschrieben, Da ist nur das Main drin und Sie möchten jetzt die Methode F aufrufen. Und die Methode F ist in einer anderen Klasse, also die Methode F, dieses Stückchen, ist in einer anderen Klasse definiert. Ja, und wenn Sie die jetzt benutzen wollen, dann muss natürlich der Compiler wissen, wo er jetzt suchen soll. Ja, und das würde er dann dadurch tun, oder Sie erleichtern ihm das Leben, ja, indem Sie jetzt vor dem Aufruf der Methode sagen, pass mal auf, das Ganze befindet sich in der Klasse Prima. Also Prima.f von 42 ist die Methode f, die sich in der Klasse Prima befindet. Hier an dieser Stelle wäre es jetzt nicht nötig, weil er dieses f ja sowieso findet. Ja? Aber wenn dieses Ganze jetzt outgesourced wäre, dieses wäre jetzt also in einer anderen Klasse, in einer anderen Datei, dann können Sie jetzt mit Prima.f von 42 auf diese Methode zugreifen. Ja? Und so werden Sie demnächst auch Ihre Übungsaufgaben schreiben, dass Sie also Ihre, ich sag mal, die eigentliche Arbeit, die Methode, die irgendetwas tut, dass Sie dafür eine eigene Klasse haben. Ja? Und der Aufruf geschieht dann von einem Hauptprogramm aus, welches separat übersetzt wird. Okay, so, dann möchte ich auf einen wichtigen Punkt eingehen, der gestern auch schon erwähnt wurde. Wenn Sie jetzt eine Methode schreiben, die nicht nur Sie selbst aufrufen, sondern die eben auch andere benutzen, dann besteht immer die Gefahr, dass derjenige, der Ihre Methode aufruft, Parameter anliefert, die irgendwie zu Ihrer Methode nicht passen. Und zwar jetzt nicht passen im Sinne, der Typ stimmt nicht, das hätte der Compiler ja schon gemerkt, sondern dass das Datum, was Sie da übergeben, irgendwie nicht zu Ihrer Methode passt. Ja? Also nehmen wir mal das Beispiel mit der Fakultät. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Methode geschrieben, public static int f integer n. Sie möchten also n Fakultät ausrechnen, weil jemand anders gerne Ihre Methode benutzt. Ja? So, dann würde ja typischerweise hier Folgendes stehen: if n ist gleich 0, ja, dann return 1, so war ja die Fakultät definiert. Ja, und im anderen Falle haben wir was gemacht? Oder besser gesagt, so hätten wir es nicht schreiben müssen. Nicht? Wir hätten, wir hatten es in der Iteration, haben wir nicht eine Fallunterscheidung gemacht, sondern wir haben den Fall durch die Schleife schon unterschieden. Das heißt, wir haben einfach Folgendes gemacht, wir haben das Ergebnis auf 1 gesetzt und haben dann in einer Schleife vor Integer i gleich 1, i kleiner gleich n, i plus plus, ja, haben wir einfach gesagt, e ist gleich e mal i. Das war die Idee von Fakultät. So, und da das Ganze jetzt eine Methode ist, die etwas zurückliefert, müssen wir natürlich zum Schluss noch sagen, return e. So, jetzt wissen wir ja alle, dass die Fakultät erstmal nur für die positiven oder für die natürlichen Zahlen definiert ist. Also Sie dürfen die nicht mit minus 42 aufrufen. Aber welche anderen Einschränkungen gibt es auch noch? Ich behaupte mal, Sie dürfen auch nicht beliebige Zahlen da rein tun. Ja, also sagen wir mal, jemand anders, der möchte jetzt einfach sagen, Integer z ist gleich f von sowas in der Art. Der möchte jetzt Ihre Methode f, die möchte er jetzt aufrufen und gibt den Parameter 7 rein. Ist das irgendwie okay? Würde das funktionieren? Ja, das würde funktionieren. So, was passiert, wenn da jetzt eine negative Zahl hier reintut? Hätte der Compiler da irgendwelche Einwände gehabt? Nein, hätte er nicht. Der Compiler würde feststellen, hier steht ein Integer-Ausdruck, hier steht ein Integer-Ausdruck, das passt alle, also wird das übersetzt, also läuft das auch. Und was passiert denn, wenn ich hier jetzt eine minus 5 reingebe? Was berechnet denn die Schleife hier? Ja, der geht gar nicht in die Schleife erst rein. Das heißt, was spuckt er als Ergebnis aus? Die 1. Das ist sicherlich nicht richtig. Ja? Die Fakultät von minus 5 ist nicht definiert. Aber derjenige, der jetzt diese Methode aufruft, der kriegt jetzt einfach eine 1 zurück. Und das ist natürlich unsinnig. Und wenn er das jetzt nicht irgendwie überprüft, ja, dann wird er irgendwie unsinnige Dinge weiter damit anstellen. Also mit negativen Zahlen aufrufen ist ein Problem. Aber ich behaupte mal, wir haben noch andere Probleme. Ja. Die Zahl muss, also wir müssen sicher sein, dass die Zahl, die ich hier reinstecke, ja, dass man da auch die Fakultät berechnen kann innerhalb des Integer-Zahlenbereichs. Und der Integer-Zahlenbereich war ja jetzt nicht so groß. Ja? Der ging in die Milliarden, aber was schätzen Sie denn, welche ganzen Zahlen hier bereits gefährlich sind? Oder welche sind denn noch sicher? Welche ganzen Zahlen können Sie denn hier reinstecken, um dann die Fakultät innerhalb von 32 Bit darzustellen? Weiß das jemand? Also die Fakultät von 12, die können Sie gerade noch ausrechnen. Die Fakultät von 13 schon nicht mehr. Ja? Fakultät von 13 ist bereits größer als der Wertebereich der Integers. So, was würde jetzt passieren, wenn hier einer f von 13 reinsteckt? Was passiert jetzt? Würde hier das Programm abstürzen? Nee, das stürzt nicht ab, sondern was kommt da raus? Wir würden hier dauernd multiplizieren. Ja? Wir sind ja im Bereich der Integers, da würden wir also irgendwie mal vielleicht eine negative Zahl kriegen, vielleicht wird dahinter mal positiv, auf jeden Fall wird irgendwas Unsinniges berechnet. So, wie könnte man jetzt dem Anwender signalisieren, hör mal, was du mir jetzt als Argument gegeben hast, damit kann ich nichts anfangen. Welche Möglichkeit hätten wir? Wie könnte er erfahren, dass das, was er uns gegeben hat, dass man damit nicht arbeiten kann? Was ist das Naheliegende, was man machen könnte mit den Mechanismen, die wir schon haben? Ja. Hier, ja? Ja, okay. Also wir könnten hier irgendwie bevor wir hier was machen, könnten wir irgendwie klären, ob denn das hier im richtigen Bereich ist. Und wenn wir jetzt merken, es ist nicht im richtigen Bereich, was würden wir denn dann tun? Ja. Zurückmelden, ja? So, jetzt gibt es irgendwie zwei Möglichkeiten, wie wir das zurückmelden. Wir könnten jetzt, sagen wir mal, vereinbaren, wenn ich eine minus 1 zurückgebe, dann stimmte irgendwas mit dem Parameter nicht. Das ist in diesem Falle natürlich möglich, weil es keine sinnvollen Funktionsaufrufe gibt, die negativ sind. Deswegen könnte man jetzt sozusagen über diese negativen Ergebnisse signalisieren, pass mal auf, was ich bekommen habe, das stimmt nicht. So, wenn Sie aber jetzt eine Methode haben, wo alle Zahlen, positiv und negativ, auch als Ergebnis rauskommen können, dann können Sie natürlich jetzt nicht mehr kodieren, dass Sie jetzt einen falschen Parameter bekommen haben. Ja, das heißt also, dieser Missbrauch des Ergebnisses hier, der klappt also dann schon gar nicht mehr. Und außerdem ist das eine Vermischung von dem Ergebnis der Berechnung und dem Hinweis an den Aufrufer, dass hier was nicht stimmte. So, aus dem Grunde gibt es in Java die sogenannten Exceptions. Die werden wir später nochmal ausführlicher kennenlernen, aber hier machen wir jetzt sozusagen die ganz einfache Version, eine Exception, also eine Ausnahme. Ja, stellen Sie sich vor wie eine heiße Kartoffel, die wird geworfen an der Stelle, wo sie beobachtet wird, ja, und dann kriegt die derjenige zugeworfen, der sie aufruft, und entweder fängt er sie und überlegt, was er damit machen soll, oder aber er wirft sie weiter und sagt, jemand anders soll sich darum kümmern. Das heißt, wir können sozusagen die Exception benutzen, um den Ablauf in unserem Programm zu steuern, für den Fall, dass jemand eine Ausnahme entdeckt hat. Ja, das heißt also, dieses Programm würde jetzt als erstes feststellen, ob dieser Parameter im gültigen Bereich ist. Und wenn er nicht im gültigen Bereich ist, dann wirft diese Methode eine Exception. Da wir jetzt hier nichts dagegen unternehmen, also wir sind jetzt noch nicht in Java so fortgeschritten, um jetzt diese Exception hier abzufangen, da wir jetzt hier nichts da unternehmen, wird einfach Java für uns das Programm beenden. Was aber auch Sinn macht, denn es hat keinen Zweck, weiterzurechnen, wenn dieses Argument hier negativ war oder wenn es größer als 12 war. Ja, das heißt also, was Sie jetzt demnächst immer machen, wenn Sie Ihre Methoden schreiben, Sie klären als erstes, ob die übergebenen Parameter im korrekten Bereich sind. Und wenn die nicht im korrekten Bereich sind, dann werfen Sie eine Exception, ich schreibe es jetzt gleich hin, und damit kriegt derjenige, der das Programm laufen lässt, nochmal kurz mitgeteilt, was er falsch gemacht hat, ja, und danach bricht das Programm ab. Ja, und wie testen Sie das? Sie machen jetzt also Folgendes, if n kleiner 0, ja, das war ja der eine Fall, der nicht passieren darf. Wenn der übergebene Parameter negativ war, ja, dann werfen Sie jetzt throw new runtime exception. So schreiben Sie das dahin. Und dann können Sie jetzt in Gänsefüßchen noch irgendwie schreiben, du Schlingel, das war doch eine negative Zahl und du weißt doch, dafür ist die Fakultät nicht definiert. Ja, das heißt, was hier in den Gänsefüßchen steht, bekommt derjenige auf die Konsole geschossen, ja, kurz bevor das Programm jetzt sich verabschiedet. So, wenn aber n nicht kleiner als 0 ist, dann ist ja erst nochmal alles okay, dann würde also hier keine Runtime-Exception geworfen, ja, aber jetzt kommt die nächste Hürde, if n größer als 12. Ja, weil Sie als derjenige, der dieses Programm geschrieben hat, ja wissen, ich kann keine Argumente größer als 12 verarzten, weil ich das innerhalb der Integers, des Integer-Wertebereichs gar nicht darstellen kann. Also, throw new runtime exception, ja, dieses Argument ist zu groß, du Schlingel. Das kann ich nicht berechnen. Schönen guten Tag noch. Punkt. Ja, diese Meldung erscheint jetzt und danach fliegt das Programm aus der Kurve. Ja. Achso. So, das bedeutet also, derjenige, der die Methode nutzt, der sollte sich darauf verlassen können, dass in der Methode abgefangen wird, wenn falsche Parameter angeliefert werden. Gleichzeitig sollte natürlich derjenige, der eine andere Methode benutzt, sich selbst darum bemühen, nur die gültigen Parameter zu übergeben. Ja? Aber die allerletzte Verantwortung hat derjenige, der die Methode programmiert hat, weil der nämlich als einziger oder sagen wir mal als erster weiß, welche Parameter jetzt gar nicht funktionieren werden. So, das also jetzt nochmal zwei, das waren jetzt zwei Bemerkungen zu Java, die Sie bitte demnächst immer beherzigen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kernthema der heutigen Veranstaltung, nämlich Rekursion. Also, wir haben ja beispielsweise N-Fakultät, ja? Das haben wir ja schon kennengelernt und ich hatte das folgendermaßen definiert. N-Fakultät ist 1, ja, Kraft autoritärer Willkür, falls n gleich 0 ist. So ist das einfach festgesetzt. Und im anderen Fall 1 mal 2 mal 3 und so weiter mal n sonst. So, das ist die Definition der Rekursion, so wie wir sie vor ein paar Wochen behandelt haben. Und da sehen wir auch schon in gewisser Weise in der Definition, wie man so etwas iterativ ausrechnen kann. Weil hier steht ja schon, aha, ich muss einmal, zweimal, dreimal und so weiter bis n machen. Und deswegen haben wir dann so eine Schleife, ja, wo wir das Ergebnis in dem Produkt aufsammeln. So, jetzt gibt es ein sehr mächtiges Konzept in der Mathematik, nämlich Rekursion. Und Rekursion heißt, dass ich bei der Definition einer Funktion die Funktion selbst wieder benutzen darf. Ja, was soll das heißen? Also, N-Fakultät definiere ich jetzt folgendermaßen. Ich sage also, ist 1, falls n gleich 0 ist, ja, wie bisher. Und jetzt sage ich, ist n mal n-1-Fakultät sonst. Das ist doch cool, oder? Also Sie sehen, ich definiere N-Fakultät unter Zuhilfenahme von N-1-Fakultät. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da habe ich ja irgendwie nicht viel gewonnen. Jetzt habe ich ja sozusagen das Problem nur verlagert. Ja, aber Sie sehen ja, der Parameter ist geschrumpft. Vorher sollten Sie N-Fakultät berechnen und haben gesagt, oh Gott, das ist ja irgendwie viel zu groß, da weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Ja, Sie sollen 42 Fakultät berechnen. Und was jetzt hier gesagt wird, ja, hab keine Furcht, nimm die 42 und rechne erstmal 41 Fakultät aus. Und dann kannst du die beiden noch irgendwie miteinander multiplizieren. Ja, das heißt also, wenn Sie 5 Fakultät ausrechnen sollen, nach diesem Schema, dann steht ja da das Folgende. 5 Fakultät ist 5 mal 4 Fakultät. So, was ist aber 4 Fakultät? 4 Fakultät ist ja 4 mal 3 Fakultät. Was ist 3 Fakultät? 3 Fakultät ist 3 mal 2 Fakultät. 2 Fakultät ist 2 mal 1 Fakultät. 1 Fakultät ist 1 mal 0 Fakultät und 0 Fakultät ist hier 1. Ja, und da sehen Sie jetzt, dass sozusagen durch die Definition 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 gerechnet werden soll. Was ziemlich ähnlich ist zu dem 1 mal 2 mal 3 und so weiter bis 5. Okay, so, wenn ich jetzt so eine rekursive Definition habe, dann kann ich die in Java in vielen Fällen unmittelbar übernehmen, weil ich darf nämlich in Java in einer Methode die Methode selbst wieder aufrufen. Also nehmen wir mal an, wir möchten jetzt diese Idee in Java programmieren. Ja? Dann würden wir jetzt Folgendes machen. Wir würden jetzt sagen, public static int f integer n. Soweit so gut. Das haben wir ja bisher auch schon gehabt. So, jetzt halte ich mich an diese Definition. Ich frage als erstes, ja, das macht ein Informatiker immer, bin ich vielleicht schon fertig? Also, if n ist gleich 0, was muss ich dann tun? Ja, return 1. Ja, dann ist jetzt die Methode zu Ende. Else, wenn also n nicht gleich 0 ist, also ich habe jetzt hier keine Fehlerbehandlung drin, ich gehe davon aus, ich habe jetzt eine ordentliche positive Zahl bekommen. Else, was muss ich jetzt tun? Nach dieser Definition soll ich also n mit n-1 Fakultät multiplizieren. Ja, das heißt, ich retourniere jetzt welchen Ausdruck? Ja, mal andere. Was retourniere ich jetzt? Ja. N mal f von n-1. Ja? Sie müssen natürlich jetzt irgendwie abstrahieren. Hier habe ich jetzt N-Fakultät. Ich habe ja jetzt nicht Symbol-Fakultät. Aber wir haben ja unsere Methode, die heißt F. Und was wir eben machen sollten, ist, wir sollten N multiplizieren mit N-1-Fakultät. Aber N-1-Fakultät wiederum errechnen wir ja, indem wir F von N-1 aufrufen. So, umrühren, fertig. Das ist jetzt die rekursive Methode zur Berechnung der Fakultät. So, und wenn Sie die nochmal vergleichen mit der iterativen, ja, dann sehen die natürlich jetzt völlig anders aus. In der iterativen Version da oben, ja, da haben Sie eine Schleife, in der Sie selbst dafür verantwortlich sind, dieses Produkt so nach und nach aufzumultiplizieren. In der rekursiven Version haben Sie keine Schleife, weil Sie einfach das Problem, was Sie bekommen haben, verlagert haben auf einen erneuten Aufruf. Ja, also vielleicht schreiben wir nochmal hin, was hier passiert. Ja, also wenn Sie jetzt f von 5 aufrufen, n ist 5, dann stellen Sie also fest, n ist nicht 0, also steht hier f von 5 entsteht dadurch, dass ich die 5 multiplizieren soll mit f von 4. So, f von 4 wiederum, ja, da kommen Sie hier mit der 4 rein, stellen fest, ist immer noch nicht 0, also wird da returned, ist 4 mal f von 3. Ist 4 mal f von 3. Ja, wenn Sie mit der 3 hier reinkommen, stellen Sie fest, ist nicht 0, nein, also retourniere 3 mal f von 2. Ja, also dies hier ist 3 mal f von 2. So, f von 2 kommen Sie hier rein, n ist nicht gleich 0, also kommen Sie hier, ist das Ganze, das hier steht, ist also 2 mal f von 1. Ja, so, jetzt kommen Sie mit der 1 rein, 1 ist immer noch nicht 0. Also gehen Sie in diesen Zweig rein, da müssen Sie also jetzt hinschreiben, ist einmal f von 0. Einmal f von 0. So, an dieser Stelle merkt jetzt das Java-Laufzeitsystem, die Tafel ist zu Ende. Und deswegen muss er jetzt aufhören. Ja? Er kommt hier oben rein, n ist 0, n ist gleich 0, also wird jetzt einfach die 1 retourniert. Also f von 0 ist 1 und damit endet jetzt dieses dauernde erneute Aufrufen und Sie sehen jetzt hier, de facto passiert natürlich genau dasselbe wie in der Vorschleife. Hier ist ein Produkt, 5 mal 4 mal 3 mal und so weiter. Dieses Produkt wird natürlich vom Java-Laufzeitsystem gebildet. Nur Sie haben jetzt da praktisch keinen Theater mehr mit, weil Sie einfach das auf die Laufzeitverwaltung delegiert haben. Ja? Also wenn ein Problem eine rekursive Lösung in sich hat, dann bietet sich so eine rekursive Formulierung an. Nehmen wir nochmal die Definition von 2 hoch n. Wie kann man 2 hoch n rekursiv definieren? Wie ist die Verankerung? Also, wenn ich hier schreibe, falls n gleich 0 ist. Was ist 2 hoch n, wenn n gleich 0 ist? 1. So, jetzt versuchen wir mal, lesen Sie da nicht im Skript mit. Wenn Sie immer irgendwie 10 Sekunden im Skript vorher lesen, was ich gerade sage, dann lernen Sie das nicht. Also, Sie sollen jetzt 2 hoch n definieren unter Verwendung von irgendeinem anderen hoch n. Von irgendeinem 2 hoch irgendwas. Was? Wie würden Sie jetzt praktisch das Problem 2 hoch 10 beispielsweise verlagern? Auf welche? Ja. Richtig, das ist 2 mal 2 hoch 9. Das heißt also, die allgemeine Formel ist, 2 hoch n ist 2 mal 2 hoch n minus 1. Sie haben das Problem verlagert in ein Produkt, wobei das, der eine Faktor, der steht hier als Konstante und der andere, ja, der ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, aber wir wissen ja, wir verlagern das so lange nach unten. So, wie sieht jetzt also das daraus resultierende Programm aus? Ja, public static int 2 hoch integer n. Ja, also ich muss jetzt wieder sagen, if dieser Parameter, if n ist gleich 0, dann sage ich return 1 und in dem anderen Falle, was retourniere ich jetzt? Ja. Ja, 2 mal, ja, und jetzt kommt der Aufruf, ich habe ja jetzt nicht die Möglichkeit hier, in diese mathematische Notation zu greifen, sondern ich muss jetzt zweimal meine Methode 2 hoch aufrufen, ja, und füttere aber diesen neuen Aufruf mit n minus 1. Fertig. Das ist jetzt die Potenzierung, also die das Exponentieren von 2 mit dem Exponenten n. So, jetzt werden wir ein bisschen mutiger und nehmen uns mal den GGT vor. Der GGT von X und Y. Können Sie sich erinnern, dass wir haben zuerst irgendwie diese ganz simple, also wir hatten erst die umgangssprachliche Version. Wir haben gesagt, der GGT von zwei Zahlen ist der größte gemeinsame Teiler. Den müssen wir jetzt irgendwie herausfinden. Okay, so, dann hat Euklid gesagt, wenn ich zwei Zahlen habe und suche nach den Teilern, die da drin versteckt sind, dann kann ich auch in der Differenz der beiden Zahlen nach dem Teiler suchen. Und dann kam der Turbo-Euklid, da hat er irgendwie gesagt, anstatt immer die Differenzen zu bilden, kann ich einfach direkt den Modulo bilden. Ja? Wissen Sie noch, wie diese Sequenz war, sagen wir mal 60 und 18. Davon wollen wir den GGT finden. Was habe ich da für Operationen gemacht, um mich an den GGT heranzupirschen? Wer kriegt das noch zusammen? Ja, laut und deutlich. Ja, wir haben 60 minus 18 gemacht, so lange, bis es nicht mehr ging. Aber das ist jetzt der normale Euklid. Der Turbo-Euklid hat was gemacht? Ja, also wir machen Folgendes. Die Zahl hinten, also wenn das das x ist und das das y ist, ja, dann kam sozusagen das Problem, berechne den GGT von 60, 18 zu einem neuen Problem. Und wie sah jetzt das neue Pärchen aus? Die Zahl, die hinten stand, die kam nach vorne. Ja? Und nach hinten kam was? Sie haben es gerade schon gesagt. Der Modulo. Hinten kam jetzt 60 Modulo 18 hin. Also der Rest bei der Division von 60 durch 18. 60 durch 18, der Rest ist 6. Das heißt also, hier kam dann die 6 hin. Das war die Idee von dem Turbo-Euklid. Nächster Schritt wieder, wenn ich das Pärchen 18,6 habe, dann wurde was jetzt gemacht? Wer kommt nach vorne? Ja, die 6. Und wer kommt nach hinten? 18 modulo 6 ist 0. So, warum, was konnten wir jetzt folgern? Richtig. Ja, also das war das Ergebnis, das war der Input. Und ich will jetzt diese Lehreinheit da nicht nochmal komplett neu entwickeln, aber die Idee war, wenn wir dauernd von 60 die 18 abziehen, dann bleibt nämlich diese 6 übrig. Das heißt, anstatt dauernd abzuziehen und zu warten, dass vorne jetzt der Rest steht, machen wir einmal Ratsch und berechnen also den Modulo von x und y. Und das neue Pärchen ist der alte kleinere Wert und der Modulo. So, das ist jetzt der GGT, der Turbo-Euklid. So, jetzt versuchen Sie mal, hierin eine rekursive Idee zu entdecken. Also sozusagen wieder die Idee, wenn ich ein Pärchen habe und ich bin noch nicht fertig, dann kümmere ich mich um ein anderes Pärchen, was irgendwie geschrumpft ist, in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal fertig bin. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt mal hier versuche, eine rekursive Definition von GGT hinzuschreiben, ich lasse mal diesen Fall, falls, das lasse ich erstmal offen, ja? Aber was ist sozusagen die rekursive Definition, wo ich jetzt das Problem, den GGT von XY zu berechnen, wohin kann ich den verlagern? Was darf ich hier hinschreiben? Womit rufe ich jetzt sozusagen GGT nochmal auf? Also hier muss ja jetzt irgendwie stehen, GGT von, ja, von irgendwas, und zwar von was? Ja. Genau, von Y und von X modulo Y, sonst. Also hier wird gesagt, wenn ich ein Paar bekomme und ich nicht unmittelbar die Antwort sehen kann, dann verlagere ich das Problem in einen neuen Aufruf, wobei das neue Pärchen entsteht durch das alte Y, also was hier als Y reingesteckt worden ist, steht jetzt plötzlich vorne und hinten steht der Rest, von dem, der vorne stand bei der Division durch den, der hinten stand. Hier haben wir jetzt sozusagen die rekursive Definition. Jetzt brauchen wir natürlich eine Verankerung. Wann ist denn hier endlich sozusagen der GGT von einem Pärchen XY unmittelbar zu erkennen? Wie lautet jetzt die Bedingung? Ja, also falls, was steht hier jetzt? Falls Y gleich 0 ist, ist ja jetzt die mathematische Definition. Ja, und was steht dann da vorne? Das X. Das ist jetzt der GGT noch schöner, als wir ihn hatten. Ja? Weil wir jetzt hier Sie sehen ja, in dieser Definition sind gar keine Hilfsvariablen mehr. Wir müssen nicht, wie ich sagte, wir müssen da die Cola und die Fanta umschichten oder umschütten. Ja? Sondern wir sagen einfach, der GGT von XY ist der GGT von YX Modulo Y. Ja? Man kann es kaum glauben, dass das, was hier steht, jetzt den größten gemeinsamen Teiler ausrechnet. So, jetzt behaupte ich mal, wenn wir das jetzt in Java gießen, können wir uns stumpf an diese Definition halten. Ja? Public, static, int, GGT von integer x, integer y. Also, die Signatur dieser Methode, ja, besteht aus dem Namen GGT und einer Sequenz von Parametern. Zunächst kommt ein Integer, dann kommt noch ein Integer. So, wie es sich für eine rekursive Methode gehört, als erstes muss immer die Bremse kommen. Also wenn Sie, das werden Sie in den nächsten Tagen merken, wenn Sie nicht dafür sorgen, dass Ihre Methode zum Ende kommen kann, ja, dann fliegt die Ihnen um die Ohren, weil Sie nämlich immer wieder sich selbst aufrufen, ja, das muss natürlich dann schief gehen, weil keine Bedingung da ist, die die Methode auch mal zum Anhalten bringt. So, wir müssen jetzt als erstes klären, unter welcher Situation halten wir an und spucken sofort das Ergebnis, ja. If y gleich 0, ja, return x. Genau so machen wir das. Ja, also das ist der Fall, wenn es ganz offensichtlich ist, dass wir das Ergebnis schon sofort auf dem Präsentierteller haben, dann testen wir hier ab, y gleich 0, return x. So, else, return. So, wen returnieren wir denn sonst? Ja. Genau. So, ja, und jetzt kann man sich auch wieder darüber streiten, wenn Sie sich noch an die iterative Version erinnern, wo wir den GGT bestimmt haben, da hatten wir so eine While-Schleife und in der While-Schleife wurde dauernd gefragt, ob die zweite Zahl inzwischen 0 ist. Oder besser gesagt, solange sie ungleich 0 war, ja, wurde dann die eine Variable umgespeichert in die andere und dann wurde irgendwie modulo berechnet. So, und hier haben wir jetzt in diesem Stückchen Code, sehen wir keine Hilfsvariable, weil das alles von uns delegiert worden ist an die Java-Laufzeitumgebung. Wir haben einfach zu Java gesagt, pass mal auf, was der GGT von 60 und 18 ist, weiß ich nicht, ja. Ruf du erstmal den GGT auf von 18 und 6 und dann sehen wir weiter. Okay. So. Nehme ich mal ein anderes Problem, nämlich die von Herrn Fibonacci, der ungefähr so 1180 nach Christi in Italien gelebt hat. Ja. Also wir hatten ja damals, also die Frage war, müssen wir hier nicht darauf achten, ob x und y vorne der größere, hinten der kleinere ist? Das ist eine berechtigte Frage. Wir hatten ja damals schon mal argumentiert, das Ganze ist sozusagen abgeleitet worden unter der Prämisse, dass vorne der größere ist und hinten der kleinere. Dann hatten wir aber festgestellt, wenn wir mit der umgekehrten Relation beginnen, wenn also vorne das Kleinere steht und hinten das Größere, dann würde innerhalb einer Modifikation die beiden Werte getauscht. Der Effekt sozusagen sowohl in der Vorschleife, in der While-Schleife vor ein paar Wochen, als auch hier ist der, wenn Sie praktisch in der falschen Reihenfolge beginnen, dann wird ein weiterer rekursiver Aufruf gemacht, der dafür sorgt, dass die beiden Werte sich tauschen. Ja? Okay. So. Fibonacci. Also ein italienischer Wissenschaftler. Der Name rührt daher, er war der Sohn von einem Herrn Bonacci. Ja, und er war also geboren, er hieß bei der Geburt Leonardo di Pisa. Und weil er jetzt der Sohn von dem Herrn Bonacci war, bekam er dann nach kurzer Zeit den Namen Fibonacci. So, und Fibonacci hat schon die gesamte Mathematik im Abendland revolutioniert, weil er ist nämlich viel unterwegs gewesen, hat Reisen gemacht nach Afrika, nach Arabien, und was hat er dort entdeckt? Die Null. Ja, die Abara waren also einige hundert Jahre dem Europäern voraus, weil sie nämlich festgestellt haben, es ist unheimlich praktisch, wenn wir so ein System haben, wo wir eine Null haben und wo die Wertigkeit einer Ziffer, ja, davon abhängt, an welcher Stelle sie jetzt in dieser Zeichenkette steht. Wir denken heute, ja wieso, das ist doch völlig klar, dass man das so macht. Nee, was haben die Römer gemacht? Wie sahen denn die römischen Zahlen aus zu der Zeit? Wie haben denn die Römer gezählt? Ja. Nee, das war jetzt nicht das Entscheidende. Was war der Witz bei den römischen Zeichen? Ja. Richtig, ja, wir haben also Zeichen für, sagen wir mal, 100, für 50, für 500, ja, da hatten wir also dann Buchstaben, die für diese immer größer werdenden Zahlen gestanden haben. Ja, das ist offenbar das, wo man als erstes drauf kommt. So, und die Araber waren in dem Punkte viel weiter, sie hatten also die Null erfunden, und Fibonacci brachte also die Null nach Italien und von da aus dann nach Europa und in den Rest der Welt. Ja, also schlaues Kerlchen. So. Warum erzähle ich jetzt was über Fibonacci? Weil er ein Problem untersucht hat, was auch nach rekursiven Lösungen schreit. Ja, und zwar ist das die Zahl der Kaninchenpärchen, die sich so über die Zeit entwickelt, wenn die da vor sich hinrammeln. Ja, also ich erzähle jetzt kurz die Geschichte von Fibonacci, und wenn wir sozusagen den mathematischen Zusammenhang erkannt haben, dann können wir das mit den Kaninchen wieder vergessen. Ja, also Fibonacci hat folgendes Gedankenexperiment gemacht. Ja, er wollte also wissen, wie sich ein Kaninchenpaar vermehrt, wenn man es einfach sich selbst überlässt, unter der Annahme, dass ein neugeborenes Kaninchenpaar im zweiten Monat geschlechtsreif ist. Das heißt also, wenn ich zum Zeitpunkt Null, also im nullten Monat, ein Kaninchenpaar habe und ich schaue jetzt im nächsten Monat dahin, wie viele Kaninchenpaare habe ich jetzt? Fangfrage. Ja, immer noch eins, weil die noch nicht geschlechtsreif sind, und deswegen ist jetzt dasselbe Paar, was hier war, etwas älter geworden und es ist jetzt zum Monat 1 vorhanden, und wir haben also ein Kaninchenpaar. So, jetzt kommt noch ein Monat dazu. Wir sind jetzt im zweiten Monat. Wie viele Kaninchenpärchen haben wir jetzt an dieser Stelle? Und wie setzen die sich zusammen? Wie viele Paare habe ich jetzt hier? Ja, zwei, weil, richtig? Ja, also wir haben sozusagen in dieser zwei steckt diese eins drin, ja, die aber also sozusagen inzwischen geschlechtsreif geworden sind und deswegen ein weiteres Paar bekommen haben, und das sind jetzt diese zwei. Das heißt, unter diesen zwei ist jetzt ein ganz junges Pärchen, ja, und ein älteres. Aber auf jeden Fall sind es zwei. So, nächster Monat. Wie viele Kaninchenpaare habe ich jetzt hier in diesem Monat? Ja, drei. Und zwar, wie setzen die sich zusammen? Ja. Richtig, ja. Also hier ist sozusagen eins dabei, was schon länger da ist. Oder andersrum. Diese zwei, ja, haben sich noch nicht vermehrt. Nein, einer von denen hat sich noch nicht vermehrt und die beiden anderen sind noch da. Also habe ich jetzt inzwischen drei. So, und jetzt sehen Sie, im nächsten Monat habe ich hier 5 und dann habe ich 8 und so weiter, ja? Weil sich sozusagen die Population immer zusammensetzt aus den Kaninchen, die ganz neu dazu gekommen sind, ja? Die haben sich noch nicht vermehrt, und aus den Nachfolgern von denen, die sich schon vermehren durften. So, jetzt können wir das mit den Kaninchen wieder vergessen, ja? Und können einfach den mathematischen Zusammenhang aufschreiben. Also, wenn Sie jetzt definieren sollten, FIP an der Stelle n, wenn Sie jetzt die Zahl, die n-te Fibonacci-Zahl definieren sollten, wie würden Sie das jetzt tun? Offenbar ist da irgendwie so die Summe beteiligt, laut und deutlich. Also ist 1, falls n, so, was schreiben wir jetzt hier hin? 0 ist richtig, aber 0 oder 1, also ich schreibe jetzt einfach mal hin für n kleiner gleich 1, ja? Also für die, wir rechnen ja eh immer nur jetzt mit den natürlichen Zahlen. Also wenn n 0 ist oder 1 ist, dann ist das Ergebnis 1. So, und jetzt an. Also ist die Summe aus der n-1. Fibonacci-Zahl und der n-2. Fibonacci-Zahl. Ja? Wir sehen ja hier sozusagen die 8. Setzt sich aus diesen beiden zusammen, ja, die 13 setzt sich aus diesen beiden zusammen und so weiter. So, hier haben wir jetzt eine rekursive Definition stehen. Wie ist die Fibonacci-Zahl definiert? So, jetzt inzwischen müssen wir das ja jetzt können. Wie kann ich daraus jetzt ein rekursives Java-Programm schreiben? Public static int fib Integer n. Ja, das heißt, dieses Programm soll, wenn es den Parameter n bekommt, die n-te Fibonacci-Zahl errechnen. Naja, das machen wir jetzt wie gehabt. If n ist kleiner gleich 1, ja, diese Bedingung hier, dann return 0. Return 1. So, else return. Was retournieren wir jetzt? Genau. FIP an der Stelle n-1 plus FIP an der Stelle n-2. So, und dieses Programm ist natürlich jetzt, das passt jetzt zu dieser rekursiven Definition. So, jetzt Quizfrage. Ist das eine gute Idee, die Fibonacci-Zahlen mit diesem Programm zu berechnen? Nehmen wir mal an, jemand möchte die 42. Fibonacci-Zahl berechnen. Was passiert? Also da hinten hat das keiner verstanden. Ja, fangen wir doch mal an. Was wird jetzt hier passieren? Was wird aus dem Aufruf von FIP von 42? Was wird aus dem Aufruf von FIP von 42? Ja, also hier wird ein Aufruf entstehen, FIP von 40 plus FIP von 41. Ja? So, was passiert mit dem Aufruf von FIP von 40? Da entsteht FIP von 38 und FIP von 39. So, aber aus diesem hier entsteht ja auch der Aufruf FIP von 39 und FIP von 40. Ja? Sie sehen also, wir haben hier immer wieder Aufrufe mit denselben Argumenten. Das ist jetzt eine unglaublich ungeschickte Art, den Fibonacci zu berechnen. Ich erwähne das deswegen, weil nicht jedes rekursive Programm eine gute Antwort ist für eine Problemstellung. Ja, also, dies sieht natürlich schön elegant und kurz aus und entspricht jetzt sozusagen dieser mathematischen Definition, aber wie würde man eigentlich die Fibonacci-Zahlen berechnen? Wenn Sie jetzt unter Vermeidung von Rekursion würde ich empfehlen, die Ente-Fibonacci-Zahl ausrechnen. Ich will es jetzt nicht hinschreiben, aber was würde man eigentlich machen? Wenn Sie mal hier an diese Tafel da schauen, was würden Sie machen? Ich behaupte mal, das schreit nach einer Schleife, nämlich was ist das für eine Schleife? Ja, genau. Ja, eine Vorschleife. Ja, und was machen wir im Rumpf dieser Vorschleife? Was passiert da immer wieder? Also nehmen wir mal an, Sie hätten in der Vorschleife drei Variablen. Was passiert mit diesen drei Variablen, die Sie in der Vorschleife im Rumpf immer wieder updaten? Was schleppen Sie da mit und wie verknüpfen Sie die?
Also man könnte drei Variablen praktisch als die aktuelle Zahl und die Zahl 1 minus 1.
Richtig, Sie haben drei Variablen. Sie schleppen also die letzte Zahl mit und die vorletzte Zahl, ja, und addieren die beiden. Und dann müssen Sie noch umspeichern. Aber auf jeden Fall würden Sie also einfach durch diese, sozusagen, wenn Sie n mal durch die Schleife gelaufen sind, dann haben Sie das Ergebnis, während dieses hier, das ist ja irgendwie exponentiell. Das werden wir nächste Woche noch merken, ja? Gut, also dieses als Beispiel für eine rekursive Definition, die man zwar sehr leicht umsetzen kann, aber die jetzt zu einer sehr großen Laufzeit führt. So, jetzt stelle ich ein Problem vor, wo wir uns sehr schwer tun werden, eine iterative Lösung zu finden, ja, wo aber die rekursive extrem elegant ist, und zwar sind das die Türme von Hanoi. Ja? Also nächste Woche beginnt ja der Weihnachtsmarkt, und wenn Sie da mal durch die Buden schauen, dann werden Sie feststellen, da gibt es immer so Holzspielzeug, und ein Klassiker ist immer die Türme von Hanoi, wo man also mehrere Scheiben hat, ja, die von einem Ort unter Zuhilfenahme eines zweiten Ortes auf einen dritten Ort gelegt werden müssen, unter der Randbedingung, man darf immer nur eine Scheibe bewegen, ja, sonst ja klar, sonst könnte ich ja den ganzen Stapel als Ganzes rübernehmen. Man darf immer nur eine Scheibe bewegen und eine Scheibe darf nie auf einer kleineren zu liegen kommen. Das sind die Spielregeln von den Türmen von Hanoi. Und als ich die das erste Mal vor einigen Jahren hier im Hörsaal gezeigt habe, da habe ich meinen Nachbarn Michael Watermann gebeten, kannst du mir nicht irgendwie so ein etwas größeres Türme von Hanoi schreinern, und Michael hat also so einen Bastelkeller und hat also losgelegt und kam dann irgendwie mit diesem riesen Teil hier an, was ich kaum tragen kann, aber man kann jetzt auch in der letzten Reihe noch irgendwie die Türme sehen. Okay, also die Aufgabe, die wir jetzt gleich rekursiv lösen wollen, ist es, die Verschiebeoperationen auszuspucken, die erforderlich sind, um jetzt N-Scheiben von dem einen Pin unter Zuhilfenahme eines Hilfspins auf den Zielpin zu bekommen. Ja? Also ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vertue. Was letztendlich dabei rumkommt, ist das Folgende. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So, das heißt, mit 31 Verschiebeoperationen Dankeschön. Mit 31 Verschiebeoperationen haben wir es jetzt geschafft, diese 5 Scheiben gemäß den Regeln auf die Zielscheibe zu legen. So, wo ist jetzt hier die rekursive Idee darunter? Also, hier ist ein Pin. Hier ist ein Pin und da ist ein Pin. Ja? Und hier liegen jetzt zu Beginn insgesamt n Scheiben aufeinander. Und die Aufgabe ist es ja, alle diese Scheiben auf diesen letzten Pin zu bewegen. Und wir dürfen nie eine größere auf eine kleinere legen. So, sieht jemand die rekursive Idee, so, die so ein Informatiker vielleicht hat, wenn er jetzt N Scheiben denkt, oh Gott, das schaffe ich ja nie. Wie kann ich das Problem jetzt erstmal verlagern auf irgendwie etwas Kleineres? Was könnte ich zunächst mal tun? Ja. Ja, N minus 1 Scheiben nehmen. Und wo tue ich die erstmal hin? Also, wenn ich N minus 1, das wären diese hier, ja, warum muss ich die sowieso zur Seite tun? Das ist gemäß den Spielregeln, ist das schon klar. Ja. Richtig, also diese Scheibe muss ja irgendwann mal, ja, auf diesen Pin gelegt werden. Sie ist die größte. Und damit ich diese Bewegung machen kann, müssen die Scheiben über ihr, müssen ja woanders liegen. Und die können nur dann hier liegen, weil ich ja sonst die große Scheibe hier hinten nicht hintun kann. Das heißt also, der erste rekursive Aufruf, den ich habe, ist es, diese n-1 Scheiben hier wegzunehmen, ja, und hier hin zu tun. Also dann habe ich jetzt hier n-1 Scheiben liegen. Das ist sozusagen Phase 1. Ja. Verlege n-1 Scheiben von Start über Ziel nach zwischen. Also ich habe hier einen Pin, der heißt Start. Ich habe einen, der heißt Zwischen. Ja, und ich habe einen, der heißt Ziel. Also die erste Phase ist, verlege n-1 Scheiben von Start irgendwie unter Zuhilfenahme von Ziel. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber letztendlich sollen die alle inzwischen landen. So, was mache ich? Was ist jetzt der zweite Schritt? Deswegen habe ich ja die ganzen Theater gemacht. Was ist der zweite Schritt jetzt? Richtig, also jetzt lege Scheibe N, ja, von Start nach Ziel, also in einem Rutsch. Das ist offenbar das, was ich jetzt dem User sagen muss. Lege die Scheibe, je nachdem wie viel N er hatte und welche ich jetzt gerade anfasse, lege die von Start nach Ziel. So, jetzt ist die also hier weggelegt, ja, und liegt jetzt hier unten. So, was ist also jetzt Phase 3? Ja. Nein. Was passiert jetzt? Also schauen Sie sich mal an, wie die Situation jetzt aussieht. Hier habe ich jetzt n-1 Scheiben liegen. Diese ist völlig leer und hier liegt eine dicke. Was ist also jetzt zu tun? Ja. Also, richtig, wir verlegen n-1 Scheiben von, sagen Sie nochmal, wo kommen die her? Von zwischen über Start, den können wir jetzt irgendwie benutzen, weil der ist ja völlig frei, nach Ziel. So, umrühren, fertig. Das ist jetzt umgangssprachlich der rekursive Algorithmus. Ja, und dass dieses jetzt funktioniert, liegt einfach daran, dass wenn ich so ein Teilproblem aufrufe, dann liegen unter mir immer Scheiben, die noch größer sind als die Scheiben, die ich jetzt im Teilproblem löse. Und deswegen kommen die sich nicht in die Quere. So, jetzt behaupte ich mal, was hier steht, ja, kann ich jetzt als Java-Programm schreiben. Das müssen wir eben noch mal festlegen. Dieses Java-Programm soll jetzt nicht wirklich irgendwelche Scheiben hin und her legen, sondern das Java-Programm soll einfach die Verschiebeoperation ausspucken. Das Java-Programm soll sagen, lege Scheibe 7 von A nach C beispielsweise. Das heißt also, die Methode, die ich definiere, ja, public, static, void, verlege, Die wird von mir versorgt mit der Anzahl der Scheiben, die insgesamt im Rennen sind, Integer n. Und dann habe ich einfach jetzt drei Buchstaben genommen, um den Namen des einen Ortes und den Namen des anderen Ortes und den Namen des dritten Ortes zu bezeichnen. Ja? Also Character Start, Character Zwischen, Character Ziel. So, das ist jetzt die Methode Verlege. Nochmal, die Methode Verlege, wenn die losrennt, spuckt die Verlegeoperation aus. Die Bremse. Wann sollte wohl Verlege nichts mehr tun? Wie müssten die Parameter aussehen, damit Verlege sagt, ja gut, dann mache ich nichts. Das ist ganz offensichtlich. Welches Türme-van-Hanoi-Problem ist trivial? Weil wir können sofort aufhören. Ja. Selbst das ist schon schwierig. Ich behaupte, es ist noch einfacher. Wenn es keine Scheibe mehr hat, ja, ist nichts zu tun. Oder anders ausgedrückt, nur wenn n größer ist als 0, ja, dann ist überhaupt was zu tun. Das ist jetzt sozusagen die Abbruchbedingung. So, und jetzt halten wir uns einfach sklavisch an diese drei Phasen. Was ist jetzt zu tun, wenn n größer als 0 ist? Was muss ich jetzt als erstes tun? Ich habe n Scheiben und soll die verlegen. Und wir haben ja hier gesehen, daraus resultieren jetzt drei Aufgaben. Was tue ich also? Ich habe ja eine Methode, die ist in der Lage, n Scheiben zu verlegen. Kann ich die dann jetzt nicht irgendwie benutzen? Was müsste denn diese Methode als erstes tun? Also ich behaupte mal, wir rufen jetzt Verlege auf und geben der jetzt ein paar Parameter mit. Nämlich der neue Aufruf von Verlege. Wie wird er jetzt versorgt? Richtig, also erstmal haben wir jetzt n-1 Scheiben im Rennen. Die sollen jetzt verlegt werden. Und zwar von wo nach wo? Von Start. Wer ist jetzt der Hilfspin? Ziel. Und wo soll das letztendlich alles hin? Nach zwischen. Das ist doch genial, oder? Also, wir halten uns an diesen Leitfaden hier. Wir kriegen irgendwie n Scheiben und sagen, okay, lass den Algorithmus, wie auch immer er das macht, zunächst mal n-1 Scheiben beiseite tun. Und zwar weg von dem Startpin, den ich hier bekommen habe, als Parameter, hin zu einem anderen Pin. Ja, und er darf als Parkposition, als Zwischenspeicher irgendwie Ziel benutzen. So, wenn ich jetzt also hinter diesen Befehl komme, wie sieht die Welt jetzt aus? Was hat sich jetzt verändert? Wenn dieses hier komplett terminiert ist, wie sieht die Welt jetzt aus? Ja. Richtig. n-1 ist inzwischen, Start ist völlig leer. Und was muss ich jetzt tun? Richtig. Und zwar, wir waren ja jetzt an den Befehlen interessiert. Das heißt, jetzt kommt ein Printeln, ja, wo wir jetzt explizit schreiben, was der User machen soll. Wir schreiben jetzt Scheibe. Wie heißt die Scheibe, die jetzt verlegt wird? Was hat die für eine Nummer? N. Scheibe N von, wo kommt die her? Wo liegt diese Scheibe? Auf Start. Und wo tun wir die hin? Nach Ziel. So, das heißt also, durch diesen Printbefehl wird jetzt endlich mal gesagt, nimm die Scheibe und leg die von dem Pin auf den Pin. So, wie sieht jetzt die Welt aus inzwischen? Die n-1 Scheiben sind hier zwischengeparkt. Die eine fette Scheibe Nummer n liegt inzwischen da, wo sie hin soll. Was fehlt jetzt noch? Richtig, wir rufen wieder Verleger auf. Wir sagen, da liegen ja noch N-1 Scheiben in der Gegend rum. Und zwar von wo liegen die jetzt? Die liegen auf Zwischen. Also das ist jetzt der Ort, wo es jetzt losgeht. Wo dürfen die jetzt zwischengeparkt werden? Bei Start. Und wo müssen die letztendlich hin? Nach Ziel. So, fertig. Das ist es. Das ist von hier bis hier, haben Sie die rekursive Lösung für das Türme von Hanoi-Problem. Und wenn Sie mal selbst mit wenigen Scheiben versuchen zu überlegen, wen muss ich eigentlich wohin legen, ja, und Sie würden jetzt ein Programm schreiben wollen, da brechen Sie sich einen ab. Ja, weil Sie ja unglaublich weit in die Zukunft schauen müssen, wo Sie das zur Seite tun, damit das irgendwie hinterher passt. Und hier übertragen Sie diese ganze Problematik der Rekursionsverwaltung, indem Sie einfach sagen, naja, wenn ich hier 42 Scheiben habe, dann ist offensichtlich, erstmal muss ich 41 zur Seite tun, da muss ich diese dicke, fette 42 da hinten rüber tun und dann muss ich diese geparkten 41 Scheiben wieder auf das Ziel tun. Ja? So. Wenn Sie diese Methode Verlege aufrufen, wie viele Druckbefehle erzeugt denn diese Methode? Ich habe ja hinten vorhin laut mitgezählt. Bei 5 Scheiben kam was bei rum? Wie viele Verlege? 31. Was glauben Sie denn, was sagen wir mal bei 10 Scheiben passiert? Ja. 1023. Ja? Wollen wir mal eben überlegen, ob wir ausrechnen können, wie viele Verlegeoperationen gemacht werden. Also, sei f von n die Zahl der Druckbefehle oder die Zahl der Printbefehle. Bei n Scheiben. Ist klar, was die Methode f sagen soll? F ist jetzt eine Funktion von n nach n und f von n soll sagen, wie viele Druckbefehle entstehen, wenn ich jetzt Verlege mit dem Parameter n aufrufe. Wenn n gleich 0 ist, was ist f von n? Wenn ich keine Scheiben habe, wie viele Druckbefehle wird mein Algorithmus erzeugen? Ja, da muss jetzt jeder wissen. 0. So, jetzt habe ich mehr Scheiben. Jetzt wird es kompliziert. Aber ist wichtig. Werden wir durch die gesamte Vorlesung immer wieder brauchen. Also ich habe jetzt n Scheiben, n größer als 0. Und ich möchte jetzt ausrechnen, das soll mir die Funktion ja sagen, wie viele Druckbefehle wird mein Programm durchlaufen? Da steht mein Programm. Wie kann ich jetzt dieses F rekursiv formulieren? Ja, da oben. Super. Haben die anderen das auch geahnt? Also, gehen wir mal in den If-Teil rein, in den Then-Zweig. Ja? Im Wenn-Zweig sehen wir, als erstes wird ja die Methode Verlege aufgerufen, aber mit n-1. Wie viele Druckbefehle nach dieser Definition wird denn in dem Teilstück, wo Verlege mit n-1 aufgerufen, erzeugt? Das können wir ja durch eine Funktion beschreiben. Ja? Dieses Stückchen Verlege n-1 benutzt nach Definition f von n-1 Druckbefehle. Wir haben keinen blassen Schimmer, wie viele das sind, aber f ist ja gerade so definiert worden. Das soll ja die Zahl der Druckbefehle sein. Also ist hier jetzt f von n-1. So, jetzt kommt Phase 2, entsteht ein Druckbefehl und dann kommt Phase 3, entsteht wieder f von n-1. So, und dies können wir natürlich hier zusammenfassen, ist also 2 mal f von n-1 plus 1. Wollen wir mal eine Wertetabelle aufstellen? Also n, f von n. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Also, was ist f von 0? 0. Was ist f von 1? Wo können wir das jetzt nachgucken oder ausrechnen? Ja. So, was ist f von 2? Was ist f von 2? Weil? Genau. Ja? Also wir sehen, die Funktionswerte von dem f, ja, die nehmen immer das Doppelte von dem Vorgänger, das Doppelte von dem Vorgänger, und addieren noch eins da drauf. Das heißt also, aus dieser 3 würde jetzt 6 und dann plus 1 ist 7. Ja? Mal 2 ist 14, plus 1 ist 15. Ja? Mal 2 ist 30, plus 1 ist 31, 63 und so weiter. So, wenn ich Sie jetzt nachts wecke und ich sage Ihnen 1, 3, 7, 15, 31, 63. Was murmeln Sie dann im Halbschlaf? Was ist das für eine Folge? Ja. Ja, 2 hoch n minus 1. Also dieses hier ist 2, oder? Ja? Also wir haben exponentielles Wachstum. Von einem Argument zum nächsten, verdoppelt sich etwas. Und dann kommt da noch so ein plus 1 da drauf. So, das bedeutet, die Zahl der Zahl der Druckbefehle identisch mit die Zahl der Verschiebeoperationen. Wenn ich das Programm mit dem Parameter n aufrufe, ist 2 hoch n minus 1. Das heißt also, wie vorhin schon jemand vermutet hat, wenn ich 10 Scheiben habe, habe ich 1023 Verschiebeoperationen. Was ist, wenn ich 20 Scheiben habe? Wie viele Verschiebeoperationen fallen dann an? Letzte Woche habe ich gesagt, die Zahl müssen Sie sich merken. Was ist, wenn ich 20 Scheiben habe? Wie viele Operationen fallen dann an? Ja. Nein. Ungefähr 1 Million. Ja? Weil 1000 mal 1000 ist 1 Million. Ja? Und deswegen ist der Zweierlogarithmus von 1 Million ist 20. Oder anders ausgedrückt, 2 hoch 20 ist dasselbe wie 2 hoch 10 mal 2 hoch 10. Was wir hier jetzt aufgestellt haben, ist ja so eine Wertetabelle, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, dass diese Funktion, die ich hier rekursiv beschrieben habe, hier steht ja die Definition von f, dass diese Funktion, wenn ich sie explizit formuliere, hier, das heißt also, ich behaupte ja jetzt einfach, ja, f von n ist gleich 2 hoch n minus 1. Und zwar behaupte ich das, weil ich hier diese Zahlen sehe und denke, das muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht die Funktion 2 hoch n minus 1 ist. Ja. Ja, also die Frage ist, wo wird jetzt berücksichtigt, dass ich sozusagen die Regel einhalte? Das ist eine gute Frage und die können Sie auch so ohne weiteres nicht erkennen. Wenn Sie nochmal oben an dieses Bild denken, ja, dann ist das so, in diesem Algorithmus wird ja an dieser Stelle genau eine Scheibe verlegt. Also die eine Regel wird auf jeden Fall eingehalten, weil ich sozusagen mit diesem Programm eine Sequenz von Prints erzeuge, ja, wo immer nur genau eine Scheibe bewegt wird. Und zwar in diesem Print-Befehl, wenn Sie dieses Programm also einfach mal abtippen und laufen lassen, dann wird dieser Print-Befehl, hier ist ja noch ein LN hinter, wird also dazu führen, dass Sie da immer stehen haben, bewege Scheibe 7 von A nach C, bewege Scheibe 5 von und so weiter. Sie haben auf jeden Fall eine Sequenz von einzelnen Scheiben. So, warum kommen die sich nicht in die Quere oder besser gesagt, wieso halten die die Regeln ein? Das liegt ganz einfach daran, hatte ich vorhin auch schon gesagt, wenn Sie hier N Scheiben liegen haben, gemäß den Regeln, also wo immer nur die kleineren auf den größeren liegen, dann ist das so, dass diese dicke Scheibe unten ist auf jeden Fall größer als alles das, was da drüber liegt. Wenn ich jetzt also diese Scheiben hier unter Zuhilfenahme einer Scheibe, wo jetzt nichts drauf ist, woanders hin tue, dann kommen sozusagen diese Scheiben mit dieser hier nicht in Konflikt, weil sie ja die größte ist. Und hier hinten ist eine leere Fläche, die kann also auch nicht die Regeln verletzen. Das heißt also, dieses Verschieben führt dazu, dass unter Einhaltung der Regeln die n-1 Scheiben jetzt hier in der Mitte liegen. Und wenn ich jetzt diese Scheibe bewege, dann verletzt die auch nicht die Regeln, weil ich jetzt hier eine freie Scheibe habe, den beachte ich gar nicht und legte hier auf den leeren Pin. Ja, also es ist nicht so ganz offensichtlich zu sehen, ja, aber es liegt einfach an der Vorgehensweise, dass wir immer nur zwischenlagern auf Orten, wo nur was Größeres unter uns liegt. So, jetzt nochmal hier, wenn wir eine solche Zahlenreihe beobachten, ja, und Sie haben den Eindruck, f von n ist offenbar 2 hoch n minus 1. Wie würde man so etwas beweisen? Durch vollständige Induktion. Ja? Das heißt also, wir müssen jetzt einfach eine Verankerung machen. Wir sagen, f von 0, ja? F von 0 ist ja nach dieser, hier steht sie, nach dieser rekursiven Definition ist ja offenbar 0. Aber 0 ist natürlich auch, wenn wir diese Formel einsetzen, ist ja 2 hoch 0 minus 1. Das bedeutet also, diese Formel, diese Definition hier ist richtig an der Stelle n gleich 0. So, und jetzt nehmen wir also an, das sei jetzt bis n minus 1 bewiesen. So, das heißt, wir wollen jetzt wissen, was ist f von n? Nun, f von n ist ja 2 mal f von n minus 1 plus 1. Das ist die Rekursionsgleichung. Also dieses Gleich hier, ja, ist die Rekursionsgleichung. So, wenn ich mir jetzt die rechte Seite hier ansehe, wo darf ich jetzt die Induktionsannahme reinstecken? Wo darf ich jetzt reinstecken? Ach so, ist ja schon bis n minus 1 bewiesen. Also ich habe hier jetzt erstmal nichts anderes aufgeschrieben, wie die Rekursionsgleichung, die ja sozusagen zur Definition von f benutzt worden ist. Und jetzt behaupte ich, hier auf der rechten Seite sehe ich jetzt etwas, was mein Herz erfreut, weil ich da die Induktionsannahme bereits reinstecken darf. Nämlich, was sehen Sie da? Ja. Also, richtig, dieses f von n minus 1, was darf ich dafür jetzt schreiben, weil ich bereits diese Aussage bewiesen habe bis zur Stelle n minus 1? Was darf ich also da hinschreiben? 2 hoch? Wo kommt die minus 1 jetzt hin? Ja. Richtig. Ja, also dieses Stück hier, die Funktion an der Stelle n minus 1 darf, weil sie ja kleiner ist als n. Ja, wir sind ja sozusagen sei bis n minus 1 bewiesen. Hier dürfen wir jetzt unsere Formel, dürfen wir jetzt bereits verwenden, eingesetzt an der Stelle n minus 1. Deswegen steht hier also jetzt, Ja? Hier steht jetzt 2 hoch n minus 1 plus 1. So, hier vorne steht aber noch so ein Trümmerstück 2 und hier hinten steht noch plus 1. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt diese 2 hier rein multipliziere, dann habe ich 2 mal 2 hoch n minus 1 ist also 2 hoch n. 2 mal 1 ist 2. Irgendwo hier, ach so, minus 1. Also 2 hoch hier. Hier ist ja eine minus 1. Ja, 2 hoch n minus 2 und dann plus 1. Und das ist ja 2 hoch n minus 1. So, und Sie sehen, ja, der Lateiner würde jetzt sagen, quod erat demonstrandum. Hier steht das, was wir ja beweisen wollten. So, das bedeutet, unsere Vermutung, dass wir hier diese Funktion 2 hoch n minus 1 vor uns haben, ist richtig. Wir haben also hier jetzt ein Programm geschrieben. Wenn Sie das laufen lassen, ja, empfehle ich, Schutzbrille aufziehen, ein Stück zurückgehen und dann Start drücken. Ja, weil das fliegt Ihnen um die Ohren. Schon für moderate n wird dieses Programm nicht mehr ausführbar sein, weil es einfach exponentiell wächst. Ja. Also ich, können die anderen noch mal eben ganz kurz ruhig sein? Ich habe mich irgendwo verschrieben. Also, 2 hoch n minus 1 minus 1, das darf ich... Dieses muss in Klammern stehen, ja, ist richtig. Ja. Gut, dann nehmen Sie sich ein Aufgabenblatt, seien Sie fleißig, kommen Sie nächste Woche wieder.